Geht schon los?
Ja,
okay. Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Gil.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Hallo.
Hallo. Es ist wieder soweit.
Wir können ja den Anfang des Podcasts nutzen, um schon mal anzukündigen, dass wir Themenwünsche sammeln für eine Special-Folge.
Oder Fragen. Also wenn ihr Fragen habt an uns.
Fragen, Themenwünsche. Irgendwas, was euch interessiert, schreibt es uns.
Genau.
Und dann können wir da eine schöne Folge draus basteln. Wenn nichts kommt, dann denken wir uns was aus.
Genau. So wie jede Woche bisher auch.
Heidi H. aus Saarbrücken fragt Folgendes.
Nee, wir müssen aus Indien sagen. Wir haben doch auch Leute, die aus Indien mithören.
Ah ja, ja, auch gut. Also auch von da sehr gerne Fragen.
Genau.
So, okay. Worum geht's denn diese Folge?
Diese Folge geht's um den Orange Day.
Der da wäre?
Das ist ein Tag, um aufmerksam zu machen über Gewalt im Alltag gegen Frauen. Mhm. Und der ist am 25.11.
Also bald. Wir nehmen am 9.11. auf. Heißt, der ist genau. In knapp 14 Tagen, ein bisschen mehr.
Mhm. Und ich dachte, das wäre ein guter Grund, da mal drüber zu reden, was Gewalt gegen Frauen, wo das stattfindet, wie häufig es stattfindet und welche Arten es gibt.
Ja, absolut. Sehr wichtig.
Ja, weil viele, wenn man so Gewalt gegen Frauen hört oder im Alltag gegen Frauen hört, dann denkt man ja häufig an die physische Gewalt, also die körperliche Gewalt, dass jemand geschlagen wird. Aber es gibt halt auch Gewalt im finanziellen Sinne, dass Frauen die finanziellen Mittel, also das Geld entzogen werden oder dass sie nur ein ganz beschränkt Taschengeld bekommen oder dass die psychisch, also geistig, ja, klein gehalten werden und auch drangsaliert werden. Und auch sexualisierte Gewalt spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Mhm. Und es ist doch ein Thema, was man regelmäßig in der Praxis sieht, finde ich.
Leider schon, ne? Nicht immer so offensichtlich, ja. Aber manchmal kristallisiert sich das im Gespräch erst heraus. Deswegen total wichtig, dass wir da mal drüber sprechen. Es ist ja auch ein sensibles Thema. Viele Menschen, die von Gewalt betroffen sind, trauen sich nicht drüber zu reden. Na, das betrifft Frauen, das betrifft aber auch Männer. Mhm. Und als Hausarzt ist man ja einer der ersten Ansprechpartner für viele Menschen, so für eben auch intime Fragen. So erlebe ich das zumindest in der Praxis. Ich vermute mal, das ist bei dir auch so.
Mhm. Ich weiß noch, dass ich in der Weiterbildung 2-3 Mal den Fall hatte, dass eine Frau kam, nachdem sie in der Nacht von der Treppe geschubst wurde oder sexualisierte Gewalt erfahren hatte. Und das kriegt man halt auch schon ganz früh in der Weiterbildung oder in der Ausbildung, ja, erfährt man es oder kriegt es mit, dass es passiert. Und das, da weiß man erstmal nicht, wie man reagieren soll, weil man das einfach, ja, man lebt in so einer Bubble oder in so einer Wunschwelt und wenn man dann sowas hört, dann ist man erstmal geschockt und weiß gar nicht, wie man reagieren soll.
Ja, wenn man Glück hat, ne, sagen wir mal jetzt so wie wir, wenn wir so privilegiert sind, in so einer Bubble zu leben, wo wir das nicht erlebt haben. Mhm. Es gibt natürlich sicherlich auch Menschen, die aus einem anderen Hintergrund kommen und die dann auch mit anderen Erfahrungen in den Beruf starten und vielleicht da auch schon viel schneller helfen können. Habt ihr im Studium oder in der Ausbildung irgendwas zum Thema Gewalt gelernt oder wie man damit umgeht, wie man helfen kann?
In den Niederlanden ist das sehr gut geregelt. Wir hatten da extra Tage für, also ich glaube 2-3 Tage in jedem Jahr, also Weiterbildungsjahr hatten wir auf jeden Fall einen Tag, der da drüber handelte. Und es gab eine genaue Leitlinie, wann man was macht und wen man anrufen muss. Und dann konnte man auch eine Telefonnummer anonym anrufen und einfach anonym das Problem schildern, damit man dann mit jemandem, der häufig mit diesem Problem konfrontiert ist, darüber nachdenken kann, was kann man machen, um der Patientin zu helfen.
Das ist ja richtig gut.
Das ist richtig hilfreich. Und dann es hat man so, nicht sofort jemanden angeklagt und oder hat einen die Polizei mit reingezogen, sondern einfach mehr, was muss ich als Arzt machen, um dieser Person helfen zu können? Vor allem, wenn die Person selbst noch nicht bereit ist, um zur Polizei zu gehen, weil das ist ja auch häufig das Problem.
Mhm.
Und das ging dann so weit, dass es auch über Kinder ging, aber halt auch auf Frauen und oder auch wenn Männer Gewalt erlebt haben, dass man das auch mit denen bereden konnte. Und auch im Studium selbst war das auf jeden Fall ein Thema, das ein-, zweimal besprochen wurde. Es war auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
Ja, total wichtig.
Wie war das hier in Deutschland?
Auch bei uns waren da relativ wenig Inhalte im Studium, also soweit ich mich erinnern kann. Ich habe das primär in der Weiterbildung gelernt oder ich bin damit in Kontakt gekommen. Und dann lernt man irgendwie so aus den Erfahrungen von anderen. Ne? Man tut sich dann um und guckt, wo kann ich mich melden oder beziehungsweise wie kann ich den Menschen helfen? Was für Adressen gibt's, wo man die hinleiten kann? Wann muss man vielleicht auch aktiv werden, wenn irgendwie Leib und Leben bedroht ist oder sowas?
Ja.
Aber so richtig gelernt im Studium hab ich es jetzt nicht.
Aber ich finde es dann halt auch nochmal anders, wenn man es gelernt hat und wenn dann da so der erste Fall vor einem sitzt. Das ist dann doch, da kriegt man doch Muffensausen.
Ja. Du hattest hier noch so ein paar Zahlen.
Also es ist eigentlich ziemlich krass, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man, dass 35% aller Frauen in Deutschland einmal im Laufe ihres Lebens körperliche Gewalt erfährt. Das ist mehr als jede dritte. Das ist ziemlich krass. Und das kommt auch in allen sozialen Schichten vor und allen Alters. Also es gibt alte Menschen, es gibt junge Menschen, es gibt Kinder, es gibt ja Menschen in unserem Alter, die Gewalt erfahren. Und das ist schon ziemlich erschreckend.
Mhm.
Und in den letzten Jahren ist es fast um 5,6% gestiegen. Also es ist auf jeden Fall ein häufigeres Problem und es ist ein steigendes Problem.
Ja.
Da stand nicht, weshalb das steigend ist, aber es ist auf jeden Fall steigend.
Mhm.
Und in der Partnerschaft ist es sogar so, dass 7 von 10 Frauen Gewalt erfahren und 3 von 10 Männern.
Echt? Das ist ja mega viel.
Mhm. Ja, das hier.
Von wo sind die Zahlen?
Das ist von, ich habe die von Frauenhauskoordinierung.
Ah, okay, also das ist quasi eine Statistik ausgewertet von Frauenhäusern.
Genau.
Sehr erschreckend, wenn man das so
das
hört.
Das total.
Also 7 von 10 Frauen, das ist mega viel.
Ja. In der Partnerschaft, ne? Also da kommt halt auch wieder der Satz nach vorne, der gefährlichste Ort der Frau ist nicht unbedingt die Straße, sondern eigentlich das Heim und die Wohnung, wo die wohnen, weil da eigentlich die meiste Gewalt stattfindet. Es gibt aber auch Frauen, die ihre Männer schlagen, bloß das ist halt gesellschaftlich gar nicht akzeptiert, weil offiziell ja der Mann der Böse ist, was auch häufig der Fall ist, aber halt nicht immer. Und auch, ich glaube, die Dunkelziffer bei den Männern, die Gewalt erfahren, ist nochmal wesentlich größer, weil das natürlich, die Hemmschwelle ist da nochmal höher als bei Frauen, um zu sagen, ich werde von einer Frau oder vom Mann geschlagen als Mann.
Ja,
und
oft sind das, oder sagen wir mal, häufiger sind das sicherlich auch dann Männer, die sich gar nicht mehr wehren können, weil das vielleicht Männer sind, die auf die Pflege der Frau angewiesen sind, die dement sind oder körperlich sehr gebrechlich.
Ja, aber auch Männer, die sonst mit beiden Füßen im Leben stehen, die sonst, wo es nicht erkennst, die eigentlich sehr breit sind, die muskulös sind und. Die haben dann gelernt, man schlägt keine Frau. Wenn die Frau dann ausrastet und schlägt, dann schlägt er nicht zurück, was sehr, sehr nobel ist, aber und auch nicht auch hilft, um die Gewalt nicht eskalieren zu lassen. Aber die Fälle gibt's auch. Da redet bloß kaum einer drüber.
Hast du das denn schon in der Praxis mal erlebt, dass du auch einen Patienten gehabt hast, der von Gewalt in der Beziehung berichtet hat?
Ich persönlich nicht, aber ich kenne Kollegen, die das hatten, ja. Wo die Frau Sachen geworfen hat und auch geschlagen hat, ja. Und das war von Erzählung her ein Mann, der jetzt nicht auf Hilfe bedürftig ist, der finanziell unabhängig war, der eigentlich so von außen hätte das nie erwartet, dass der jetzt gerade das Opfer ist. Es ist manchmal erschreckend.
Das stimmt. Ja, kehren wir doch nochmal zurück in die Hausarztpraxis. Denn wir würden ja oder besprechen ja heute jetzt erstmal so, ne, was haben wir Hausärzte damit zu tun, beziehungsweise wie können wir helfen? Und da ist natürlich erstmal an allererster Stelle das Ganze zu erkennen. Gäbe es da für dich spezielle Kriterien in einem Gespräch oder in einem Patientenkontakt, Patientinnenkontakt, wo du sagen würdest, da kommt mir irgendwas komisch vor, da stimmt was nicht, da muss ich nachhaken?
Also was ich oft mache, ist, dass wenn ich irgendwie blaue Flecken sehe, die irgendwie an bestimmten Stellen sind, an der Innenseite der Oberschenkel, an den Innenseiten der Oberarme, da wo eigentlich blaue Flecken nicht so schnell hinkommen, dann spreche ich es an. Aber auch in der Anamnese, wenn dann irgendwie die Wörter fallen, ja, dann haben wir uns gestritten, es war sehr temperamentvoll oder sowas, dann frage ich auch aktiv nach, ob auch Gewalt stattgefunden hat. Und dann kommt manchmal ja verbal und dann frage ich, ob es auch körperliche Gewalt stattgefunden hat. Also da frage ich auch direkt nach, wenn ich irgendwie sowas, so ein komisches Gefühl habe.
Ja, manchmal identifizieren die Betroffenen die Gewalt ja auch gar nicht als Gewalt, sondern sehen das halt als, naja, das ist halt so, ne? Zum Beispiel, du hattest ja vorhin angesprochen, es gibt auch die finanzielle Gewalt, ne? Wenn zum Beispiel Frauen finanziell abhängig sind vom Partner oder andersrum und sich eigentlich dann trennen wollen und das aber nicht können, weil sie auf sich alleine gestellt gar nicht überleben können.
Das habe ich schon häufig vorgefunden bei mir in der Praxis. Oder nicht in der Praxis, sondern generell im Ärztesein.
Ja, also ich vermute mal, jeder Mensch, wenn er so ein bisschen hin und her denkt, kennt vielleicht einen Fall, wo es so sein könnte, weil das ja immer noch so ist, dass wir teilweise noch Generationen haben, wo Frauen eh wenig gearbeitet haben und deswegen per se abhängig waren vom Einkommen des Mannes. Oder eben auch so diese psychischen Fälle, also wo Frauen psychisch unter Druck gesetzt werden vom Partner oder eben Männer von der Partnerin. Das ist manchmal sehr subtil. Und die Betroffenen merken das teilweise erst dann, wenn sie da selber drüber reflektieren oder wenn man sie aktiv drauf anspricht, dass das vielleicht
dass
eben
das nicht normal,
nicht
ist,
normal genau. ist, so wie sie denken, sondern dass man eben da schon sich in gewisser Weise abhängig gemacht hat von dem Partner.
Ja, hast du irgendwie Punkte, wo du sagst, okay, da reagiere ich oder das ist für mich eine Red Flag, wie man es heutzutage so nennt?
Also Red Flags sind auf jeden Fall ja konkrete Bedrohungen, ne? Androhungen von Gewalt zum Beispiel. Bei anderen Fällen, wo man schon der Meinung ist, dass da was nicht okay ist, also weiß ich nicht, ein Paar, das sich viel streitet oder wenn man das Bauchgefühl hat, da stimmt was nicht und in dieser Beziehung gibt es höchstwahrscheinlich irgendeine Form von Gewalt, dann versuche ich das immer erstmal so niederschwellig anzusprechen und wenn ich dann sicher bin, dass da was ist, dann rate ich den Patientinnen meistens oder den Patienten auch, ne, die Polizei zu kontaktieren oder es gibt ja auch Beratungsstellen für sowas. Aber es ist sehr schwierig.
Hattest du schon mal, dass jemand mit Verletzung zu dir kam?
Hatte ich auch schon, ja.
Was machst du dann?
Dokumentieren auf jeden Fall. Ja, und den Menschen raten, die Polizei dazu zu ziehen. Viele, viele Menschen, die betroffen sind, haben Angst.
Total. Weil es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass sobald sich dann Frauen oder auch das Opfer sich entscheidet, die Person zu verlassen, dass dann die andere Person dieses Machtverhältnis verliert oder diese Machtposition verliert und versucht, sich die zwanghaft wiederzuholen, indem sie dann noch gewaltvoller wird.
Das sind natürlich jetzt Extremfälle. Oft ist es ja auch so, dass man Menschen in einer Beziehung hat, die sich nicht gut tun gegenseitig und wo das dann eskaliert und wo es vielleicht eigentlich beide gar nicht wollen. Aber eben in so einer für sie herausfordernden Lage sind, dass das dann eben passiert und wo eigentlich beide Hilfe brauchen.
Das stimmt.
Und da
das
kann
sind
man
die sogenannten toxischen Beziehungen, genau. die man
zuletzt in den Medien noch häufig angesprochen. Aber da brauchen halt, glaube ich, einfach beide Beteiligten Hilfe. Und da hilft es dann schon auch oft, wenn man das Ganze anspricht und denen nahelegt, dass sie sich da, ne, jeder für sich Hilfe holen und sich dann aus dieser Beziehung auch irgendwie befreien können.
Ja. Und wie ist das bei euch in der Praxis? Habt ihr da irgendwie Informationen oder ein Poster hängen oder sowas?
Ich glaube, Poster haben wir nicht hängen. Aber wir haben Flyer. Was habt ihr?
Wir haben Poster, aber ich wollte noch, also man kann die kostenlos bestellen auf einer Website, Informationen über Gewalt gegen Frauen. Und ich wollte noch ein zweites, also wir haben jetzt ein Poster im Wartezimmer hängen und ich hatte einen Tipp bekommen, das Poster auch mal auf die Toilette zu hängen, weil da ist ein QR-Code für die Nummer und solche Sachen.
Das ist gut, ja.
Das, weil das ist ja eine Stelle, wo auch die Person dann vielleicht alleine ist. Das fand ich eine gute Idee und das wollte ich noch machen. Aber da muss ich noch ein neues Poster bestellen. Und wir haben auch Flyer und die Telefonnummer hängt halt auch aus.
Dann werde ich mir da auch mal noch was bestellen. Also ein recht komplexes, aber mega wichtiges Thema.
Wir Ärzte sind häufig einer der ersten Ansprechpartner.
Das ist sehr relevant, wie wir uns dann verhalten, ob wir gut geschult sind, ob wir damit umgehen können. Und das macht manchmal so den entscheidenden Unterschied für die Menschen, die sich an uns wenden. Na, sei es, ob sie es nun konkret ansprechen und sagen, ich habe ein Problem mit Gewalt, egal in welcher Form, oder ob man es eben einfach nur quasi durch Zufall in Anführungszeichen herausfindet.
Wir sollten eigentlich immer helfen und auch Männer darauf ansprechen, wenn man das Gefühl hat, dass die Gewalt erfahren könnten, dass man die auch darauf anspricht. Vielleicht sind sie dann noch nicht offen, darüber zu reden, aber dann wissen sie, dass man da vielleicht auch drauf achtet und irgendwann sind sie dann vielleicht doch bereit, darüber zu reden. Das gilt aber auch für Frauen.
Aus meiner Erfahrung ist es immer noch, also es ist eine gute Strategie, erstmal niederschwellig Hilfe anzubieten und zu hoffen, dass die Menschen das annehmen und das halt auch immer noch mal nachzufragen, weil eben ja ganz oft auch viel Angst im Spiel ist. Und ja, wenn man Menschen Wege aufzeigt, die sie selber gehen können, ohne dass sie Angst haben müssen, ist das meistens gut. Mhm.
Genau.
Ja, ein hartes,
ein schweres Thema.
Schweres Thema diese Woche. Aber ein wichtiges Thema.
Genau.
Und deswegen müssen wir jetzt über was Lustiges sprechen.
Genau. Deshalb kommen wir zur nächsten Kategorie. Und das wäre dann, was hat uns die letzten zwei Wochen bewegt?
Erzähl.
Wir haben einen Praktikanten zurzeit.
Cool.
Als MFA, einen männlichen Praktikanten.
Mhm.
Der bei den MFAs mitguckt, aber dann auch manchmal bei mir mit in der Sprechstunde. Und das ist ein Praktikant, der motiviert ist und
cool.
der viel versucht mitzumachen und auch fragt, was ist meine Aufgabe für heute?
Das ist doch schön.
Genau, weil wir hatten auch schon schlechtere Erfahrungen gemacht. Und das hat dann, ich lehre gerne und mir macht es immer Spaß, so Praktikanten zu haben und Sachen zu erklären, warum man bestimmte Sachen macht, wie man sie macht. Aber wenn man dann einen nicht so motivierten Praktikanten hat, dann habe ich dann auch irgendwann keine Lust mehr, immer wieder anzufragen. Hast du irgendwelche Fragen? Und wenn dann so ein motivierter Praktikant ist, dann denke ich mir so, deshalb mache ich das, deshalb biete ich das an. Und das freut mich dann.
Ja, das ist doch gut. Dann hoffe ich mal, dass der Praktikant noch ein paar Wochen bei euch bleibt.
Er bleibt noch eine Woche, genau.
Sehr schön.
Hast du irgendwas, was sich die letzten zwei Wochen bewegt hat?
Mich hat bewegt, dass ich sehr dankbar bin, dass es viele Menschen um mich herum gibt, denen man auch mal was erzählen kann, wenn einen was belastet. Das finde ich total gut. Nicht nur, weil ja wir uns als Ärzte oder Menschen im Gesundheitswesen umeinander kümmern sollten, sondern eben auch einfach, weil man weiß, man ist nicht alleine, wenn einen doch mal irgendwie eine schwere Zeit trifft.
Man braucht dann doch ein Dorf um sich herum. Ne?
Mhm. Und das ist gut, wenn es das gibt. Und
das stimmt.
Das durfte ich jetzt mal erfahren und da war ich sehr dankbar für.
Das glaube ich.
So.
Das tut auch gut zu wissen, dass man sowas hat.
Ja, total. Jetzt kommt die nächste Kategorie. Neues aus der Hausarztpraxis.
Erzähl, du hast diesmal was mitgebracht.
Genau. Und zwar auch was Schönes. Es fing zwar nicht so schön an, aber es wurde schön am Ende.
Okay.
Und zwar habe ich eine Patientin im Seniorenheim, die schon mehrfach sich wegen bestimmter Beschwerden gemeldet hat und wir da eine weitere Abklärung in die Wege geleitet haben und sie deswegen auch ins Krankenhaus eingewiesen hatten, was aber leider nicht so ganz gut geklappt hat. Sie kam dann wieder zurück, zwar auch mit erfolgten Untersuchungen, aber eben so, dass das eigentliche Problem, weswegen ich sie eingewiesen hatte, gar nicht so richtig bearbeitet wurde. Deswegen hatte ich sie dann auch nochmal erneut eingewiesen, um eben nochmal mit der ganz konkreten Fragestellung der weiteren Abklärung. Und das hatte dann leider immer noch nicht richtig gut funktioniert. Und dann habe ich den Kontakt gesucht zum Kollegen, der die Abteilung leitet, der dann auch wirklich ein offenes Ohr hatte und ich ihm das Problem einmal geschildert habe und die Patientin dann auch in der Folge erneut aufgenommen und jetzt auch zum Glück kompetent behandelt worden ist, denn es war tatsächlich so, dass das auch ein dringend behandlungsbedürftiges Problem war. Und ja, da war ich froh, dass man da gut miteinander sprechen konnte und am Ende und dann der Patientin helfen konnte. Genau, dass die Kommunikation klappte. Ich hing nicht am Telefon irgendwo fest.
Wem passiert denn sowas?
Gute Frage. Also,
niemanden. Man kommt immer sofort durch, wenn man als Kollegen anruft.
Ja, leider nicht. Also, nee. Das wünsche ich mir ja immer noch von vielen Praxen, dass die so eine Form von quasi Ärzterufnummer haben, die man einfach und schnell finden kann.
Also von Kollegen in der Region habe ich die häufig, weil man sich dann ja auch persönlich kennt. Man hat sich schon mal auf irgendwelchen Stammtischen gesehen oder sowas und dann kann man auch mal die private Nummer anrufen, was natürlich auch nicht mal gut ist. Man sollte eigentlich in der Praxis anrufen, aber wenn man die dann hat, dann nutzt man das auch manchmal. Es ist ja auch andersrum, dass die dann einen auch auf der privaten Nummer anrufen, wenn die Fragen haben, was ja auch vollkommen okay ist. Aber wenn es dann irgendwie an die Unikliniken geht oder an die großen Kliniken in anderen Großstädten, das ist dann manchmal schwieriger.
Das ist manchmal schwierig. Aber ich finde es auch manchmal schwierig, andere Kollegen aus Praxen zu erreichen, die man jetzt vielleicht nicht persönlich kennt.
Ja,
Ich kann das auch verstehen, dass nicht jede Praxis auf ihrer Webseite eine quasi direkte Durchwahl publizieren will, weil einfach die Chance so hoch ist, dass dann da andauernd irgendwelche Patienten anrufen. Trotzdem ist das manchmal dann, das frisst so viel Zeit, wenn man dann versucht, durchzukommen.
Voll. Voll. Also das letzte Mal war ich wirklich eine halbe Stunde in der Warteschlange und habe dann irgendwann aufgegeben, weil ich noch Mittagspause machen musste. Und dann stellt sich raus, dass die Anrufsphase innerhalb einer Stunde war. Also ich habe die Hälfte der Sprechstundenzeit hing ich am Telefon und dann habe ich irgendwann aufgegeben. Aber das kann es ja dann irgendwie nicht sein, dass dann Ärzte auch in dieser einen Stunde, wo alle Patienten anrufen können, auch anrufen müssen. Also ich habe keine Zeit, eine halbe Stunde für x Patienten anzurufen. Umso besser, dass es bei dir so schön geklappt hat.
Ja, da wollen wir doch mal den heutigen Podcast mit einem sehr schönen Ende beenden.
Kollegialen Lob. Genau.
Mit einem kollegialen Lob. Grüße gehen raus. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, denkt an unsere Weihnachts-Special-Folge. Schickt uns gerne Feedback, Themenvorschläge.
Und Fragen.
Fragen, die wir dann aus einer großen Kiste rausziehen und random beantworten. Also schreibt uns an, das macht dann der Hausarzt @gmail.com oder folgt uns oder schreibt uns auf Instagram unter das macht dann der Hausarzt. Und natürlich abonniert gerne diesen Podcast, wenn ihr uns gerne zuhört.
Genau, und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.